Unserem heutigen Podcast-Gast wird nachgesagt, er sei einer der coolsten Deutschen in den USA. Er ist Innovationschef von Google, lehrt an der renommierten Stanford-Universität und er spricht mit uns über die Themen Innovation und Kreativität. Bevor ich dir mehr über ihn und über diese Episode erzähle, kurz noch ein Update von unserer Seite. Wir sind seit dieser Woche auf Patreon gefeatured, wodurch du uns und diesen Podcast unterstützen kannst. Das hilft uns dabei, weitere spannende Gäste zu gewinnen und dir mit unseren Gesprächen von morgen noch mehr wertvolle Einblicke zu verschaffen und dich fit für die Zukunft zu machen. Den Link dazu findest du in unserer Beschreibung. Zurück zu unserem Gast. Dr. Frederik Pferd und ich diskutieren darüber, ob und wie man kreatives Denken und Handeln lernen kann, wie Innovationen entstehen und wie ich aus Herausforderungen, Chancen und neue Möglichkeiten mit Hilfe des sogenannten Reframing-Ansatzes kreieren kann. Frederik erklärt außerdem, wieso er am liebsten jetzt schon in der Zukunft leben würde und wieso Kinder so eine große Inspirationsquelle für ihn sind und ihm dabei geholfen haben, den Innovationsbereich bei Google zu leiten.
Hi, ich bin Jonathan Sierk und willkommen bei den Gesprächen von morgen.
Frederik, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich muss sagen, ich freue mich total auf den Austausch mit dir, weil wir zwei super spannende Themen haben mit Kreativität und Innovation. Du bist der Chief Innovation Evangelist von Google und wenn ich mir deinen Titel so durchlese, es klingt total spannend, stelle ich mir als erstes die Frage, wie kann ich mir so deine tägliche Arbeit eigentlich vorstellen?
Ja, Jonathan, das ist eine spannende Frage. Als Chief Innovation Evangelist bei Google helfe ich Menschen, ihren Erfindergeist freizusetzen. Das heißt, innovativ zu denken und auch innovativ zu handeln. Und dabei auch den Mut zu zeigen, Ideen in die Realität zu übersetzen. Und ich verbreite die gute Nachricht, dass jeder kreativ ist und dass wir vielleicht jetzt mehr denn je innovativ sein müssen.
Und arbeitest du dann mit ganz unterschiedlichen Teams zusammen oder wie genau stelle ich mir das vor? Also bist du dann immer mal in unterschiedlichen, ich meine, ihr habt ja bei Google 1000 Projekte, bist du dann praktisch so die übergeordnete Instanz, die guckt, dass die jeweiligen Projekte innovativ gestaltet werden?
Ich teile mir meine Zeit zu 70%, zu 20% und zu 10% auf. 70% fokussiere ich mich darauf, Google zu helfen, innovativ zu sein als Unternehmen und unseren Googlern weltweit sozusagen die Möglichkeit zu geben, Innovationen auch zu treiben. 20% verbringe ich meine Zeit in Stanford, als Adjunct Professor. Dort unterrichte einen Kurs zu Innovation und Kreativität mit unseren Graduate Students. Und 10% verbringe ich Zeit in anderen Organisationen. Gerade letzte Woche hatte ich die Möglichkeit mit dem IMF, dem International Monetary Fund, der Weltbank sozusagen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch den Führungskräften dort Seminare durchzuführen, ihnen zu helfen, innovativer zu denken und zu handeln. Das aber auch mit anderen Organisationen weltweit, nicht nur der UN, sondern auch mit Startups, Non-Profits und For-Profit-Organisationen. Und habe dann noch so ein kleines Projekt mit meiner Frau in unserer Heimatregion, die Tüftelei, wo wir Kindern spezifisch helfen, ihrer Kreativität nachzugehen und auch wieder Mut zu fassen, ihre Kreativität auch zu leben.
Das ist schön. Bei der TÜV leider macht ihr ein Projekt über die Stadt der Zukunft. Das will ich auch noch mit dir besprechen. Aber du hast eingangs gesagt, dass es vor allen Dingen in der aktuellen Zeit super wichtig ist, dass wir wieder innovativer sind. Also, dass der Innovationsgeist jetzt wieder besonders stark gefördert wird. Wieso ist das der Fall?
Genau, ich komme gerade aus einem Projekt, dass wir 4,5 Wochen jetzt bei Google vorangetrieben haben, dass ich geleitet habe, wo wir tatsächlich uns die Zukunft der Arbeit angeschaut haben, Reimagine Work. Und das war unglaublich spannend, eben auch hier ein diverses Team zu führen und sozusagen Zukunftsvisionen zu generieren, wie Arbeit morgen aussehen kann und vielleicht auch soll. War unglaublich spannend, aber ich glaube, generell sehen wir heute, dass wir wahrscheinlich alle gelernt haben, dass die Zukunft per Definition mehrdeutig und ungewiss ist. Wir haben vielleicht auch gelernt, dass alles anders und wahrscheinlich unerwartet kommt. Eine wichtige Lehre, die ich für mich so ziehe, ist, dass die Welt in so vielen Bereichen einen, wie ich es beschreiben würde, einen Turbo-Boost erlebt hat und dass das Niveau an Kreativität und Innovation und Menschen, die experimentieren, bemerkenswert hoch ist. Vor allem haben wir vielleicht gelernt, dass wir Probleme in Chancen verwandeln können. Ja. Je größer das Problem, desto größer auch die Chance. Aber um dies gut zu tun, müssen wir vielleicht unsere Denkweise ein Stück weit neu programmieren. Und ich helfe im Endeffekt Menschen, genau diese Denkweise neu zu programmieren, damit wir in vielleicht vielen Bereichen oder mehr Bereichen genau diesen Turbo-Boost auch erleben. Nicht nur im Bildungsbereich oder in anderen Bereichen, sondern tatsächlich in allen Bereichen, dass wir Fortschritt schneller machen und vielleicht auch ein Stück weit schneller in die Zukunft schreiten können.
Es ist ja ganz spannend, dass du die Zeit jetzt so als einen kreativen, innovativen Turbo-Boost beschreibst, wo ja ganz viele eher eine Entschleunigung wahrgenommen haben. Aber wie du sagst, so die Krise oder diese Herausforderung, da die Chancen drin zu sehen, klar, das setzt natürlich kreativ Kraft frei. Das ist eine Sache. Ich meine, hier bei uns im Podcast geht es viel um Skills der Zukunft und welche Skills da besonders gefragt sein werden. Du hattest in Artikeln auch immer wieder erwähnt, dass es spannend wäre, wenn zum Beispiel schon in der Schule, dass es Schulfächer gibt wie Kreativität oder Mut. Und ich stelle mir da die Frage, was genau würde da gelehrt werden? Wie würde das aussehen? Also wie kann ich Kreativität schulen? Wie kitzle ich das in anderen hervor?
Ja, das ist eine spannende Frage. Für mich eines der Zukunftsfähigkeiten ist ganz zentral Empathie, aber auch natürlich Kreativität, wie du es beschrieben hast, und Mut. Und für mich ist es unglaublich spannend zu sehen, wie jetzt auch sich Bildungsinstitutionen, Schulen vorbereiten, dass sie tatsächlich hoffentlich auch nach unserer Pause, die wir alle erleben auf der Welt, vielleicht auch diese Schulfächer mehr in den Vordergrund stellen. Und vielleicht genau, wenn wir Schülerinnen und Schüler wieder zusammenbringen in Schulen und in Universitäten, dass wir genau auch den Fokus auf Kreativität, Empathie, aber auch Mut legen und das dann tatsächlich gemeinsam auch lehren und lernen. Für mich sieht es vielleicht ganz konkret so aus und das unterrichte und lehre ich dann natürlich auch in Stanford, wo ich einen Kurs zu Kreativität und Innovationsfähigkeit unterrichte, dass wir beispielsweise Menschen helfen, Probleme in Chancen zu übersetzen. Wir nennen das so ein sogenanntes Reframing. Und das ist natürlich eine zentrale Fähigkeit. Wir haben vielleicht alle erlebt, als der Lockdown oder der Slowdown, vielleicht wie man auch ihn beschreiben will, in einer Covid-19-Umgebung passiert ist, dass wir vielleicht alle erstmal mit einer Angst konfrontiert wurden und vielleicht viele Probleme erstmal mit Angst begegnet sind. Beispielsweise, wenn Sie ein Restaurantbesitzer oder Besitzerin sind, haben Sie vielleicht das Problem formuliert, in meinem Restaurant dürfen keine Gäste mehr essen oder trinken oder keine Gäste dürfen mehr in mein Restaurant kommen. Wenn Sie Eltern sind, dann haben Sie vielleicht mit den Problemen gekämpft, dass die Schulen jetzt geschlossen sind und das als Problem formuliert. Oder als Führungskraft vielleicht formuliert, ich kann mit meinem Team mich nicht mehr treffen. Das sind vielleicht drei Probleme, die Ihnen begegnet sind in der Vergangenheit. Und viele sind dann einfach mit dieser Angst auch oder mit diesem Problem stehen geblieben. Und für mich ist es spannend zu sehen, wie man unglaublich schnell eben das in Chancen übersetzen kann. Und vielleicht können wir das mal gemeinsam einfach durchführen, indem Sie sich einfach mal ein Blatt Papier nehmen, vielleicht in den nächsten 10 Sekunden einfach mal ein Blatt Papier sich schnappen. Ich mache das auch hier. Einfach ein leeres Blatt Papier und vielleicht einen Stift dazu und einfach mal dieses Blatt Papier in der Mitte falten, sodass wir, wenn wir es wieder öffnen, 2 Seiten haben und dann einfach mal auf der linken Seite genau diese Probleme mal beschreiben. Ja, was ich gerade beschrieben habe, beispielsweise in mein Restaurant dürfen keine Gäste mehr kommen oder die Schulen sind geschlossen, ich kann mich mit meinem Team nicht mehr treffen. Na, das wären so 3 Probleme, die man beschreiben könnte auf der linken Seite. Und was man dann machen kann, ist, dass man das als Chance formuliert, ein sogenanntes Reframing. Und zwar dann auf der rechten Seite einfach mal versuchen, das als Fragen zu formulieren. Beispielsweise im ersten Fall, wie können wir unsere Gäste anders und besser erreichen? Na, das wäre so eine Frage für eine Restaurantbesitzerin, die vielleicht dann relevant wäre. Oder aus dem Problem, die Schulen sind jetzt geschlossen, eine Frage zu formulieren, wie können wir Bildung und Schule neu denken? Oder im dritten Fall, wenn Sie sich als Führungskraft mit Ihrem Team nicht mehr treffen können, wie kann ich als Führungsperson Vertrauen in meinem Team virtuell aufbauen? Na, das wären so drei Fragen, die mit wie können wir beginnen als Framing, aber genau auch dieses Problem direkt in eine Frage übersetzen und sie direkt dann auch sehen, welche Chancen dort entstehen. Das heißt, unser Gehirn wird sozusagen ausgetrickst. Aus einer Angstsituation wird jetzt eine Situation geschaffen, die Chancen erstmal zeigt, wo wir gleich Ideen generieren, wie wir unsere Gäste neu und anders erreichen können, wie wir Bildung neu denken können oder wie wir als Führungsperson Vertrauen im Team aufbauen können. Jetzt sprudeln sozusagen die Ideen sofort und wir sehen, dass wir aus einer Angstsituation in eine Situation schreiten, die von Optimismus auch geprägt ist, von Chancen, die wir jetzt erkennen. Und das ist etwas, das wir lernen können, wo wir uns sozusagen unsere Denkweise neu programmieren können, dass wir Probleme schneller in Chancen übersetzen und nicht immer lang in so einer Angstsituation verhaftet bleiben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen. Und vielleicht abschließend hierzu, was wir dann in Stanford gemacht haben mit unseren Studierenden, ist, dass wir als Abschlusspräsentationen sozusagen in unseren Seminaren nicht Ideen präsentieren lassen oder Prototypen oder Experimente, sondern Fragestellungen. Das heißt, wir helfen Studierenden, Fragen zu finden, Probleme zu definieren und diese dann in einer Ausstellung sozusagen zu präsentieren. Und wir haben dann eine 36-stündige Ausstellung mal aufgebaut, ein sogenannter Quest Room, wo Studierende einfach Fragen präsentiert haben, mit denen sie sich 4 bis 5 Wochen beschäftigt haben. Und diese Fragen unterschiedlich formuliert haben, ein sogenanntes Reframing durchgeführt haben und dann diese Fragen dann einmal präsentiert haben in dieser Ausstellung. Und für mich unglaublich spannend, Fragen, die sich mit Mental Health beschäftigt haben. Ein Studierender hatte sozusagen Briefe ausgestellt, die Menschen geschrieben haben, kurz bevor sie sich das Leben genommen haben, um sozusagen die Frage zu stellen, wie wir als Gesellschaft besser mit Mental Illness umgehen können. Eine andere Studierende hat sozusagen präsentiert diese Frage, wie wir Kleidung nachhaltiger produzieren können, hat 7 T-Shirts ausgestellt und auf diesen T-Shirts stand mehr oder weniger, wie viele Ressourcen verwendet wurden, wie viele Menschen daran beteiligt wurden und so weiter, um einfach darauf hinzuweisen, dass wie wir unsere Kleidung produzieren, immer noch nicht nachhaltig ist. Und das waren für mich genau 2 Fragen, die vielen Fragen sehr, sehr spannend waren. Und Menschen einfach zu helfen, diese Fragen einmal zu formulieren und dann auch diese Leidenschaft zu sehen, die mit diesen Fragen gleich einhergeht, Lösungen zu finden. Die Leidenschaft dann auch zu sagen, wie können wir jetzt bessere Lösungen für diese Fragen auch zu finden.
War das jetzt bei euch bei Google? Was waren so die allergrößten Herausforderungen für euch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten? Und wie habt ihr daraus, vielleicht kannst du da ein Beispiel von einer Frage geben, wie ihr das Ganze für euch, also wie ihr bei Google ein Reframing gemacht habt, von einer riesen Herausforderung hin zu einer ganz großen neuen Chance, weil ihr fahrt ja bei Google diesen ganz bekannten 10x-Ansatz, dass ihr sagt, okay, ihr macht Projekte eh nur, wenn es irgendwie 10-mal besser werden kann als alles, was es sonst draußen schon gibt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh jetzt aus meiner Arbeit, aus dem Reimagine-Project sozusagen zu berichten. Aber wir haben sehr, sehr spannende Fragen erstmal formuliert, wie wir Arbeit neu denken können auch, aber auch wie wir die Rolle der Führungskraft beispielsweise sehen können, wie wir mehr Diversity und Inclusion eben auch fördern können in einer virtuellen Arbeitsumgebung jetzt. Unglaublich spannende Fragen, die wir uns stellen und schon auch erste Experimente, die wir durchführen. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, hier zu berichten. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, hier den richtigen Fragen auch nachzugehen. Den Fragen, die auch gesellschaftlich relevant sind und wo wir sehen, dass Technologie auch uns helfen kann, tatsächlich besser zusammenzuarbeiten. Technologie helfen kann, besser auch beispielsweise Bildung, den Bildungsbereich zu verändern. Und da sehen wir, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten schon einige sehr, sehr spannende Fortschritte.
Lasst uns mal in dieses Reimagine-Projekt tiefer eintauchen. Also da, wenn ihr euch mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzt, ist ja ganz spannend. Du sitzt ja gerade da in den Santa Cruz Hills in deinem Dome, den du vor ein paar Monaten mit ein paar Freunden gebaut hast. Ist das schon eine Zukunft der Arbeit, wie man sie sich vielleicht vorstellen kann, dass das Ganze eher remote ist? Oder wie kann ich mir die Zukunft der Arbeit bei Google, aber generell auch für andere Unternehmen. Ihr werdet das ja sicherlich nicht für euch nur denken. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich sitze hier tatsächlich in einer Vision, die für mich persönlich vor 6 Monaten noch nicht greifbar war, die jetzt aber in die Realität übersetzt wurde, einen geodäsischen Dom sozusagen zu entwickeln, aber auch selber mit Freunden hier aufzubauen und einfach zu schauen, wie wir Arbeit auch in einer anderen Umgebung neu denken können. Vor 6 Monaten eben noch nicht antizipiert, dass wir generell eine Situation erleben, wo die Welt tatsächlich pausiert, wo wir alle sozusagen in einer Umgebung uns befinden, wo wir von zu Hause aus arbeiten müssen. Und das Experiment sozusagen, das, in dem ich mich jetzt befinde, trifft natürlich auf sehr, sehr viele offenen Ohren. Und viele sind eben sehr, sehr interessiert, wie sozusagen man Arbeitsumgebungen, auch physische Räume, anders gestalten kann, um die Möglichkeit zu geben, sich mit Menschen auszutauschen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Menschen auch gemeinsam Ideen zu entwickeln, aber auch Vertrauen aufzubauen, beispielsweise im Team. Und wie kann man sozusagen die physische Umgebung eben auch nutzen, um für sich auch wieder Denkzeit zu finden, Zeit zur Reflexion, Zeit nachzudenken, aber auch Zeit vielleicht, sich mit der Natur auch in Verbindung zu setzen, Natur auch wieder anders zu genießen. Und ich habe, glaube ich, ein Experiment hier mal aufgebaut, das für mich ganz spannend ist in unserem geodäsischen Dom hier, das aber auch für unsere Kinder beispielsweise, unsere 3 Kinder, die natürlich auch nicht die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, stark genutzt wird. Das heißt, kommen hier einmal am Tag hoch und haben eine Stunde Zeit mit meinen Eltern und den Eltern meiner Frau, Schule sozusagen zu betreiben, Schule zu spielen und so auch Bildung vielleicht ein Stück weit anders zu sehen, dass man generationsübergreifend auch wieder mehr Bildung denkt. Das heißt, was können Großeltern auch wieder für eine Rolle übernehmen in der Bildung von meinen Kindern beispielsweise. Wie kann man aber auch andere Situationen im täglichen Leben als Bildungschancen auch wieder sehen und Lernchancen? Das heißt, ich befinde mich hier sozusagen in meinem ersten Experiment, wie man Arbeit vielleicht von morgen auch denken kann oder arbeiten und Arbeitsumgebungen. Aber wir haben natürlich auch ganz andere Ideen bei Google uns angeschaut in unserem Project Reimagine. Aber da ist es noch ein bisschen zu früh, hier auch zu berichten.
Aber glaubst du, es wird sich da jetzt radikal was ändern, was die Zukunft der Arbeit angeht? Vor allen Dingen befeuert durch die aktuelle Phase, die wir hatten, dass wir einfach die Art und Weise, wie wir Arbeit davor kannten. Ich meine, klar, jetzt haben ganz viele gelernt, virtuell arbeiten, haben auch gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Aber was glaubst du, wird so eine bahnbrechende Veränderung sein, wenn du an die Zukunft der Arbeit denkst?
Ja, ich glaube nicht nur, dass sich Arbeit radikal verändern wird, sondern ich hoffe es auch. Ne? Ich glaube, es ist uns heute die Möglichkeit gegeben, da die Welt auf den sozusagen Pausing-Knopf gedrückt hat oder einfach mal ein Moment der Reflexion auch ermöglicht wurde, wo wir alle von unserem Hamsterrad einmal absteigen konnten und sozusagen einmal nachdenken, wie wir arbeiten und wie wir zusammen sozusagen auch Projekte vorantreiben, wie wir gemeinsam Vertrauen schaffen in Teams, wie wir sozusagen auch Psychological Safety, diese psychisch-emotionale Sicherheit in Teams auch aufbauen, aber auch wie wir inklusiver sozusagen arbeiten können und Innovation auch treiben. Und da hoffe ich, dass wir in Zukunft sehr, sehr viele bessere Ideen auch umsetzen werden, damit unsere Arbeit nicht nur mehr Spaß macht, sondern auch tatsächlich auch für viele Menschen befriedigender ist, dass auch die Arbeit wieder erfüllender ist, dass wir auch sozusagen einen Purpose wiedersehen in unserer Arbeit und dass vielleicht auch das Ganze auch wieder nachhaltiger funktioniert. Und da sehe ich große Chancen, dass wir aus dieser Krise eine Chance formulieren, wie wir arbeiten, auch neu sehen und auch neu definieren können.
Du hast jetzt gerade von Psychological Safety gesprochen, also der emotionalen Sicherheit, wo ihr auch bei Google rausgefunden habt, dass das eine der Grundprämissen für Innovation ist. Aber inwieweit brauchst du auch Druck, um innovativ zu sein? Oder ich meine, ihr seid ja bei Google auch in einem klassischen Wettbewerbs- und Steigerungslogik-Modus drin, die natürlich irgendwo auch, vermute ich, auch förderlich für Innovation sein kann, vielleicht auch hinderlich. Wie passt das zusammen?
Ja, wenn man sich Innovation anschaut, dann kann man sich erstmal die eigenen Fähigkeiten anschauen, also die Fähigkeiten von Menschen, innovativ zu denken und auch zu handeln, also diesen Erfindergeist freizusetzen. Und da gibt es viele Dinge, die man eben trainieren kann, die man praktizieren kann, um sozusagen aus Problemen Chancen zu formulieren, beispielsweise um optimistischer zu denken, aber auch Zukunftsentwürfe sich besser vorstellen zu können. Also dieses Reimagine, diese Visionen der Zukunft einmal konkret zu formulieren, das ist etwas, was man trainieren kann. Man kann aber auch Empathie und expansives Denken und Experimentierfähigkeit, diese drei für mich zentralen Fähigkeiten, wenn es um Innovationen geht, kann man sehr, sehr schön trainieren und praktizieren. Das heißt, man kann sich tatsächlich in seiner Denkweise neu programmieren. Und das ist eben, man muss eben auch das richtige Umfeld für Innovationen schaffen. Mhm. Gerade auch jetzt, wenn wir alle virtuell arbeiten und sozusagen uns virtuell auch austauschen. Wie kann man dieses Vertrauen gerade auch schaffen, wenn man sich über virtuelle Plattformen jetzt unterhält, beziehungsweise austauscht und kommuniziert? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Für mich ist es auch wichtig, dass man eben auch Diversität fördert. Das heißt, wenn man Innovationen schaffen will, eben sich das Team anschaut, wer an diesen Innovationen arbeitet. Und je größer die Diversity und die verschiedensten Perspektiven man einlädt, sozusagen an diesen Innovationen zu arbeiten, desto für mich besser ist die Innovation auch schließlich und endlich. Aber man muss eben Diversity auch als notwendige Bedingung sehen und Inclusion oder Inklusivität eben auch als hinreichende Bedingung. Mhm. Um das mal in so einer Analogie zu fassen, man sollte im Endeffekt viele Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven einladen, sozusagen an Innovation zu arbeiten, also sozusagen zur Party einladen, aber eben auch dann jedem die Möglichkeit auch geben zu tanzen. Das heißt, jedem hier auch die Möglichkeit zu geben, seine Ideen einzubringen, beziehungsweise genau auch an diesen Innovationen zu arbeiten. Das heißt, Diversity and Inclusion sind hier zentrale Bestandteile, die wichtig sind für ein innovatives Umfeld. Und da haben wir, glaube ich, global jetzt die Chance, genau auch diese Probleme in Chancen zu übersetzen. Das heißt, gerade hier auch inklusivere Umgebungen zu schaffen, die jedem die Möglichkeit geben. Egal, woher man kommt, welche Sprache man spricht, welchen Hintergrund man hat, welche Perspektive man hat, hier eben Teil von Zukunftsentwürfen zu sein.
Dieser Diversity- und Inclusion-Ansatz, der wird ja gefühlt von fast jedem größeren Unternehmen gepredigt. Wenn man dann in die Unternehmen reingeht, dann sieht die Realität da oft dann doch ein bisschen anders aus. Wie lebt ihr das bei Google? Also wie sieht es in der Praxis dann bei euch aus, dass ihr diesen Ansatz, wo du sagst, okay, der ist für Innovation wichtig, auch wirklich lebt und nicht nur sagt, okay, ich meine, das ist gerade irgendwie ein Thema, mit dem, so ist zumindest meine Wahrnehmung hier in Deutschland, sich einfach auch viele Unternehmen schmücken. Wenn es dann aber darum geht, okay, wie wird es tatsächlich gelebt, dann ist da schon eine gewisse Lücke.
Absolut. Ich glaube, da haben wir alle noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Ich glaube, Transparenz ist für uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, transparent zu sein, wo sind noch die Probleme, die wir haben und diese auch genau benennen, um dann eben auch es messbar zu machen, wo wir Fortschritt machen und wo wir noch keinen Fortschritt machen. Und ich glaube, diese Transparenz ist sehr, sehr wichtig, auch zu zeigen, um nicht vor den Problemen sozusagen wegzulaufen, beziehungsweise nicht die Probleme auch zu verstecken. Und ich glaube, wir haben alle noch Nachholbedarf und wir haben jetzt gerade auch bei Google spezifisch mehrere Dinge angekündigt, wo wir sagen, da müssen wir mehr investieren. Hier haben wir noch Nachholbedarf. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir hoffentlich gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, hier auch Fortschritt zu machen.
Du hast jetzt auch immer wieder von Mut gesprochen, davon die Zukunft auch lebenswert, positiv, optimistisch zu gestalten. Wie ist es bei dir persönlich und auch bei Google? So, für welche Zukunft kämpft ihr? Wie seht ihr die Zukunft? Wie wollt ihr die Zukunft gestalten? So, was ist euer Zukunftsbild, wo ich dann auch mir denke, so, wow, okay, das ist eine Zukunft, in der möchte ich auch leben.
Genau. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, was für mich spannend ist, ist Menschen zu helfen, erstmal diese Zukunftsentwürfe, diese möglichen Zukunftsentwürfe zu denken und auch klar zu kommunizieren, zu sagen, welche Zukunft stellen wir uns denn vor? Wie soll denn das Leben von morgen und übermorgen denn auch aussehen? Und ich glaube, dort eine Grundlage zu schaffen, Menschen zu helfen, genau diese Zukunftsvision einmal zu formulieren, um dann anschließend auch sich darüber auszutauschen. Ist es eine wünschenswerte Zukunft, die wir uns hier vorstellen, oder ist es keine wünschenswerte Zukunft? Und ich glaube, wir verlieren uns immer noch zu sehr, das gestern zu betrachten, beziehungsweise das heute zu betrachten und nicht so sehr auf die Zukunft zu schauen. Für mich persönlich spannend ist es eben genau auch, wie wir Bildung neu denken können. Wie können wir sozusagen die Schule von morgen und übermorgen denken? Wie können wir die Universität von morgen und übermorgen denken? Wie können wir aber auch beispielsweise Technologie besser einsetzen, um hilfreicher zu sein? Das heißt, hilfreich in verschiedenen Situationen am Tag. Wie kann Technologie uns dort unterstützen und besser assistieren? Das sind alles Dinge, die unglaublich spannend sind. Aber auch Themen wie Fairness. Ne? Wie kann man eine Welt von morgen gestalten, die eben auch fairer ist? Und ich hoffe dann, dass wir diese Zukunftsentwürfe einmal formulieren und dann eben auch eine Leidenschaft für diese Zukunftsentwürfe entwickeln und uns leidenschaftlich darüber austauschen, welche Zukunftsentwürfe eben wünschenswert sind und welche eben nicht.
Das heißt, ihr bei Google, oder wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, eine so zukunftsgestaltende Vision von dir ist zumindest, dass die Zukunft fairer ist. Was würdest du sagen, was tragt ihr als Google dazu bei, dass unsere Welt von morgen fairer sein kann?
Wir haben uns sozusagen drei Werte formuliert in unserer Organisation, wie wir sozusagen zusammenarbeiten wollen und auch die Zukunft entwickeln wollen. Das ist respecting the user, also respektiere die Nutzerin und den Nutzer. Respect the opportunity, also respektiere die Möglichkeit, und respect each other, respektiert euch gegenseitig. Und ich glaube, man hört schon in diesem zentralen Aspekt von Respect, also dieses Respektieren, liegt schon sehr, sehr viel in, wie wir unsere Zukunft eben auch vorstellen. Und dann eben diese drei Werte, respect the user, respect the opportunity and respect each other, zeigt auch schon, wie wir sozusagen Innovationen auch entwickeln. Das heißt, wir wollen sie in einer respektvollen Art und Weise entwickeln, wo wir sozusagen die Bedürfnisse von allen Menschen in Betracht ziehen. Wir wollen auch unserer Aufgabe gerecht werden, wenn wir Respect the Opportunity uns anschauen, dass wir sozusagen viele Möglichkeiten auch sehen, beziehungsweise auch uns der Verantwortung auch stellen. Wir haben jetzt 7 Produkte beispielsweise auf dem Markt, die jedes Produkt 1 Milliarde Nutzerinnen und Nutzer hat. Das gibt uns natürlich eine unglaubliche Verantwortung auch. Aber respecting each other ist natürlich auch ein zentraler Aspekt, wo wir zeigen, dass wir es auch in einer respektvollen Art und Weise gegenseitig sozusagen entwickeln sollen. Das heißt, die Innovation auch mit diesen drei Werten auch konkret dann vorantreiben. Und das sind für uns zentrale Werte in unserer Organisation, die wir auch in Rituale übersetzen, die wir tagtäglich auch leben, praktizieren. Und das gibt mir sehr, sehr viel Vertrauen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, auch einen Zukunftsentwurf zu entwickeln in verschiedenen Bereichen, der hilfreich für alle Menschen ist.
Das heißt, du würdest schon sagen, dass du das Gefühl hast, ihr seid da auch mit diesen Werten auf einem richtig guten Weg. Ich will jetzt nicht ketzerisch nachfragen. Es gab ja schon immer mal wieder Nutzer, die sich nicht ganz so, was vor allen Dingen Umgang mit ihren Daten angeht, respektiert gefühlt haben. Aber du bist da optimistisch gestimmt und sagst, dass mit diesen Werten ihr so auch die Zukunft gestaltet und ihr da auf einem guten Weg seid.
Absolut.
Du hattest ja auch bei euren Studien bei Google, sind ja immer wieder Ergebnisse rausgekommen, wenn du jetzt von dem respektvollen Umgang sprichst, dass dadurch mehr Innovation entstehen kann. Jetzt stelle ich mir die Frage, ich meine, respektvollen Umgang kann man ja nicht verordnen. Hast du da irgendwelche innovativen Ideen, Maßnahmen ergriffen, dass das dann auch in dem Team so gelebt wird?
Genau, wenn wir uns diese Werte nochmal anschauen, dann ist es für mich erstmal spannend, dass wir diese Werte als etwas verstehen, das unsere Arbeit auch leitet, und gleichzeitig, dass wir diese Werte auch über Rituale sozusagen auch in die Praxis übersetzen. Das heißt, wie wir tagtäglich miteinander auch arbeiten. Und für mich sind so Rituale sehr, sehr spannend auch anzuschauen, wie wir unsere Arbeit über diese Rituale auch steuern können. beziehungsweise wie wir auch eine Kultur gestalten können, die wünschenswert ist für uns. Das heißt, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und Rituale sind für mich im Endeffekt eines dieser Mechanismen, wo wir tatsächlich auch Kultur greifbar machen können, wie Kultur auch funktioniert. Ich habe meine eigenen Rituale hier, die ich praktiziere, beispielsweise in meinem Geodesic Dome hier habe ich einen kleinen Ofen stehen, Wood-Burning Stove, der mit Holz betrieben wird. Und jeden Montag praktiziere ich sozusagen mein eigenes Ritual, wo ich meine Post-its und meine Zettel und alles, was ich mir so notiert habe an Ideen und neuen Ansätzen und Fragen, dann dort auch erstmal zu verbrennen. Das heißt, sozusagen in die Woche startet vielleicht einem Gefühl, dass man neu startet, beziehungsweise nicht den Ballast von diesen ganzen Ideen, die sich über Wochen und Monate vielleicht auch schon hier versammeln, dass man diesen mitträgt. Und das ist für mich so ein Ritual, das einfach auch ermöglicht, so einen Neustart in die Woche zu haben.
Das machst du jeden Montag?
Genau. Aber ich helfe natürlich auch anderen Menschen, aber auch Organisationen sozusagen, ihren eigenen Rituale zu entwickeln und diese Rituale dann auch zu leben. Beispielsweise jetzt vor einer Woche eben mit dem IMF, dem International Monetary Fund der Weltbank sozusagen, mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal Rituale entwickelt, die sie sozusagen jetzt praktizieren wollen, basierend auf den Werten, die sie für wichtig halten. Das heißt, das Wertesystem haben wir uns mal genau angeschaut in dieser Organisation und dann eben auch versucht, das in Rituale zu übertragen. Und genau das machen wir auch bei Google und ich helfe Teams sozusagen, sich ihre eigenen Werte nochmal anzuschauen, eben auch unsere globalen Werte sozusagen, respect the user, respect the opportunity, respect each other und das dann eben genau auch in Rituale zu übersetzen, um sozusagen auch ein System zu schaffen, eine Umgebung zu schaffen, wo wir auch genau diese Werte auch ins Leben rufen, tagtäglich in unserer Arbeit, wie wir zusammenarbeiten und so weiter. Und das kann man sich vielleicht auch in einer Aufgabe selber einmal überlegen, was sind denn die Werte, die für einen selber wichtig sind oder für die Organisation, ist da überhaupt Übereinstimmung und wie kann man sozusagen diese Werte auch in konkrete Rituale übersetzen, das heißt diese Routinen mit Intention, die uns helfen, dann auch diese Werte zu aktivieren. Und das ist eine spannende Aufgabe, die ich nur jedem empfehlen kann, einmal selber durchzuführen, weil dann schafft man es eben genau auch diese Werte, die teilweise eben auch abstrakt sind, in eine praktische Arbeitsweise auch zu übersetzen.
Wie würde jetzt mal für den Zuhörer gedacht, so ein Prozess dann aussehen? Würde ich als erstes für mich aufschreiben, was sind die Werte, die für mich im Leben wichtig sind? Was sind die Werte des Unternehmens, für das ich arbeite? Und dann die Frage danach, okay, welche Routine kann ich ableiten, die darauf einzahlt, dass diese Werte mehr gelebt werden? Oder wie genau würde der Prozess einfach, wenn der Zuhörer das jetzt mal für sich umsetzen möchte, welche Anleitung würdest du ihm da an die Hand geben, dass er dann eine zielführende Routine entwickeln kann?
Genau, da können wir gerne nochmal eine Session aufsetzen, in der ich das dann auch nochmal Schritt für Schritt anleiten könnte. Aber vielleicht noch grob jetzt hier einfach mal angeleitet, genau wie du schon sagst, Jonathan, einfach sich mal einen Zettel nehmen und einfach auch mal sich kurz bewusst werden, was sind denn die Werte, die für mich wichtig sind? Ne? Und die einfach mal notieren. Das kann eine relativ lange Liste werden. Und dann vielleicht zu versuchen, einfach mal die Top 3 Werte mit einem Kreis oder einem Sternchen versehen, um sozusagen die 3 Werte einmal herauszustellen, die für einen wichtig sind. Und dann, was vielleicht auch spannend sein könnte, ist, dass man diese 3 Werte dann in sogenannte Rituale übersetzt und einfach mal kurz ein Brainstorming durchführt, wie man diese Werte aktivieren kann über Rituale. Und Rituale sind eben nicht nur Routinen, sondern Routinen mit Intention. Das heißt, wie kann man das in eine Routine mit Intention übersetzen, die auch wertvoll sind sozusagen. Und dann meine Empfehlung eben genau auch diese Rituale einfach mal ausprobieren. Sozusagen in das Team oder in die Organisation zu tragen und sich mal 30 Tage Zeit nehmen, als Experimentier-Timeline sozusagen zu schauen, was bewirkt dieses Ritual oder was bewirkt es eben nicht. Und dann eben auch wieder zu schauen, was kann ich daraus lernen? Muss ich das Ritual verändern? Warum wird das Ritual angenommen? Warum wird es nicht angenommen? Und das sind unglaublich spannende Lerneffekte, die daraus entstehen. Vielleicht als letzter Tipp hier, das Ganze nicht alleine durchzuführen, sondern einmal vielleicht jemand anders beiseite nehmen, sich virtuell vielleicht auch mal zusammenzuschließen für eine halbe Stunde und die andere Person zu befragen, was für Werte für die andere Person eben auch relevant sind im Team oder in der Organisation. Hier auch konkret wieder Empathie zu zeigen und sagen, was sind denn deine Werte, deine Top 3 Werte, Jonathan, für dich? Und dann vielleicht für die andere Person eben auch Rituale einmal entwickeln, weil das zeigt sich immer als effektiver, wenn man sozusagen für jemand anders eine Lösung oder eine Idee oder ein Ritual entwickelt, als für sich selber, weil man eben oft Schwierigkeiten hat, selber eben auch diese Rituale dann auch in die Praxis zu übersetzen. Wenn man aber das Ritual für jemand anders entwickelt, dann haben größere Chancen, dass das auch erfolgreich ist.
Frederik, woher kommt denn eigentlich deine Kreativität und dein Innovationsdrang, dein Innovationsgeist? Also was würdest du sagen, ist dafür verantwortlich, dass du heute Chief Innovation Evangelist bei Google bist?
Ich hole mir meine Inspiration sehr, sehr häufig von meinen Kindern, von meinen 3 Kindern mit 4, 6 und 10 Jahren, die für mich unglaublich spannende Fragen stellen, aber auch gleichzeitig dieses Reimagine wirklich auch leben. Also Kinder können sich unglaublich gut Zukunft vorstellen, die vielleicht noch unmöglich klingt. Und sich dann einfach mal in so eine kindliche Situation zu versetzen oder in diese kindliche Denkweise zu sagen, okay, wie denkt denn ein Kind über Zukunft nach? Ne? Was sieht es für Chancen und für Möglichkeiten? Das ist für mich unglaublich spannend, aber auch gleichzeitig, was für Fragen stellen sich denn Kinder? Und sich diese Fragen einfach mal notieren, dann eben auch sich mit diesen Fragen auch mal auseinanderzusetzen und nicht gleich immer auch auf Ideen beziehungsweise Lösungen zu springen, sondern wirklich sich mal mit diesen Fragen und die Probleme, die auch damit in Verbindung stehen, sich auseinanderzusetzen. Das ist für mich unglaublich spannend und da setzt es bei mir auch immer diese Geistesblitze sozusagen frei. Eine andere Sache, die ich vielleicht in den letzten Jahren selber trainiert habe, ist für mich, dass ich offen und bereit für Veränderungen bin. Das heißt, ich habe mich in den letzten Jahren darauf vorbereitet, dass sich Dinge radikal ändern können, indem ich nach der Philosophie gelebt habe oder immer noch lebe, niemals Dinge zweimal zu tun, um immer wieder auch Neues zu entdecken. Beispielsweise niemals in demselben Hotel übernachten oder in das gleiche Restaurant zu gehen. Das hat mich wirklich vorbereitet auf Situationen, die sich verändern. Das heißt, jetzt in der Situation, in der wir uns alle befinden, habe ich mich relativ schnell auf die Chancen konzentriert und die Möglichkeiten und fand das unglaublich spannend zu sehen, wie wir jetzt auch experimentieren können und auch wie dieses Niveau an Experimentierfähigkeit unglaublich gestiegen ist global. Und ich glaube, wir befinden uns weltweit in einem unglaublich spannenden Experiment jetzt, wie wir sozusagen Zukunft ein Stück weit neu definieren und wie wir auch morgen auch leben, arbeiten und vielleicht spielen wollen. Mhm. Und das hat mich vielleicht auch teilweise auf meine Mission jetzt auch vorbereitet, hier als Chief Innovation Evangelist, dass ich mich sozusagen selber in einer Art und Weise trainiert habe, genau auch diese Veränderung immer als Chance zu sehen.
Wenn du Dinge nie zweimal machst, gehen dir da nicht irgendwann die Optionen aus? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich will das auch mal umsetzen und ich gehe dann nie zweimal den gleichen Weg zur Arbeit oder wie du gesagt hast, nicht zweimal in das gleiche Restaurant, ziehst du das wirklich konsequent durch?
Absolut. Man stößt natürlich auf Grenzen. Also ich bin in ein paar Städten sozusagen auf die Grenzen gestoßen, dass es da tatsächlich kein anderes Hotel mehr gibt, dass ich sozusagen besuchen kann. Oder man hat natürlich auch sozusagen soziale Restriktionen, dass der Freundeskreis oder die Familie sozusagen in Routinen verfallen möchte, beziehungsweise auch Dinge zweimal tun möchte, wenn es das letzte Mal schon Spaß gemacht hat oder interessant war. Aber es geht mir mehr hier um das Mindset eben auch. Also dieses Mindset zu sagen, okay, wie kann ich jetzt etwas Neues entdecken hier? Wie kann ich sozusagen etwas leicht verändern, um sozusagen nicht immer gleich in Routinen zu verfallen? Das ist ein Mindset, das man trainieren kann, das für mich eben auch teilweise auch so ein Glücksmoment auch wieder hervorbringt, wenn man was Neues entdeckt und sagt, das hatte ich noch niemals so gesehen, beziehungsweise hatte ich noch niemals so entdeckt und sich das als Lernerfolg sozusagen verbucht.
Du hast jetzt auch gesagt, dass so die viele Geistesblitze von dir durch deine Kinder entstehen, also deine Kinder für dich eine große Inspirationsquelle sind. Und eingangs hattest du von dem Projekt mit deiner Frau, der Tüftelei, gesprochen, wo ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch mit Kindern zum Beispiel ein Projekt über die Stadt der Zukunft macht. Kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie ihr da vorgeht, wie dieses Projekt aussieht, wie vielleicht auch schon ein erster Entwurf der Stadt der Zukunft da aussieht?
Genau, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Entwürfe, die existieren. Was für mich spannend ist, wenn wir uns das Projekt Tüftelei einmal genauer anschauen, das ist im Endeffekt eine Stiftung, die meine Frau und ich aufgebaut haben. Meine Frau betreibt die sozusagen leidenschaftlich und unterstützt auch dieses Projekt, wo wir Kindern helfen, einfach auch wieder Mut zu fassen. Also dieses Konzept von Confidence, Mut in die eigene Kreativität, um diese Kreativität auch auszuleben. Der Slogan lautet sozusagen Tüftelei, einfach mal machen. Also wir sehen eben genau in dieser Möglichkeit, Kindern die Chance zu geben, einfach mal zu machen, einfach mal Dinge auszuprobieren, einfach mal kreativ zu sein, schaffen wir ein Umfeld, wo viel Mut auch entsteht, beziehungsweise auch Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein eben bei Kindern, die von ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, das heißt, dass Kinder auch von unterschiedlichen Orten hier in die Tüftelei kommen, eine umgebaute Garage sozusagen und dort gemeinsam an Kreativprojekten arbeiten. Die Stadt der Zukunft, eines dieser Projekte, wo wir einfach mal gedacht haben, wie stellen sich denn Kinder die Stadt der Zukunft vor? Was sind denn Entwürfe, die in Kinderköpfen existieren, wie Städte in Zukunft funktionieren sollten? Und das ist unglaublich spannend zu schauen, dass man eben nicht gleich Architekten beziehungsweise die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister fragt, wie die Stadt der Zukunft aussehen sollte, sondern eben Kinder. Und diese Kinderentwürfe sozusagen in einer Ausstellung einfach mal präsentiert, um sozusagen andere auch wieder darauf hinzuweisen, dass diese Entwürfe vielleicht bessere Entwürfe sein könnten, weil Kinder sich dann eben auch selbstbewusst oder mutig zeigen, auch mal einen radikaler Entwurf zu formulieren, der eben nicht durch Restriktionen oder andere Dinge eben im Endeffekt geprägt ist.
Hast du da eine ganz konkrete, ein ganz konkretes Beispiel oder eine konkrete Frage, die ein Kind da gestellt hat, die dich total erstaunt hat, wo du sagst, das ist mal ganz anders gedacht oder ohne Restriktion gedacht?
Ich glaube, ich war von jeder Frage fasziniert, beziehungsweise auch von jedem Entwurf. Und man kann sich ja selber einfach mal in dieses Kinderdenken hineinversetzen und einfach mal sich vorstellen, wie möchte man denn in Zukunft in einer Stadt leben, beziehungsweise auch auf dem Land leben? Was sind denn die Aspekte, die sofort in den Vordergrund treten? Und da hat es natürlich viel mit Transportation zu tun, also wie wir uns von A nach B bewegen, wie wir aber auch gemeinsam zusammenleben können und besser zusammenleben können, wie wir auch Zugang zu Natur haben beispielsweise. Ganz interessante Aspekte. Und da sind Kinder auf unglaublich spannende Fragen, aber auch Ideen gekommen. Und jetzt dort eins herauszustellen, wäre wie wenn ich ein Lieblingskind sozusagen hätte von meinen drei Kindern. aber ich glaube, einfach sich selber mal in so eine kindliche Denkweise zu versetzen und wie man sich selber eben auch Zukunft vorstellen könnte, wenn es um Städte geht, ist unglaublich spannend und genau auch diese Entwürfe einfach mal auszutauschen und diese mal vielleicht in einer kleinen Ausstellung anderen zugänglich zu machen, um sich darüber auszutauschen, sind es tatsächlich wünschenswerte Entwürfe oder eben nicht. Und wir sehen ja in verschiedenen Städten jetzt gerade, was sich zeigt, ist, dass wir gerade hier, vielleicht in Santa Cruz oder auch im Silicon Valley, dass sich sozusagen die Stadt verändert und wir jetzt mehr Restaurants auch wieder sehen, die die Straßen nutzen, um sozusagen ihre Gäste zu bedienen, dass ganze Straßenabschnitte geschlossen werden. Und da muss natürlich auch Transportation wieder ein Stück weit neu gedacht werden. Und das ist für mich spannend zu sehen. Und ich glaube, es hilft uns jetzt eben genau diese Entwürfe auszuprobieren, damit zu experimentieren. Und dann hoffentlich sehen wir viele dieser Entwürfe schon in naher Zukunft als Realität für uns.
Du hast in dem Umgang mit den Studenten in Stanford über diesen Reframing-Ansatz gesprochen, also aus Herausforderungen dann Möglichkeiten durch Fragestellungen zu schaffen. Und du sprichst auch immer wieder in Vorträgen über Was-wäre-wenn-Fragen und rufst dann auch das Publikum dazu auf, eine Was-wäre-wenn-Frage zu formulieren. Was ist denn eine aktuelle Was-wäre-wenn-Frage, die du dir stellst?
Ja, da schaue ich gerade mal auf mein Whiteboard hier und meine Post-it-Notes und meine Zettel, die hier rumliegen. Da wir heute ja schon Mittwoch haben, sind schon einige wieder entstanden. Für mich ist es gerade sehr, sehr spannend, wie wir eben Arbeiten neu denken können. Also dieses Reimagine Work ist für mich spannend und eben gleichzeitig zu schauen, wie wir auch eine Arbeitsumgebung schaffen können, die inklusiver ist, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, teilzunehmen. Eine Frage, die mich natürlich ständig verfolgt, ist, was wäre, wenn wir Bildung neu denken könnten? Und ich führe eben genau meine kleineren Experimente hier durch mit meinen Kindern, wie wir sozusagen Bildung und Schule auch neu denken können und hoffe, dass das auch andere inspiriert, dass der Schulentwurf, den wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten, aber auch vielleicht Jahrhunderten gesehen haben, nicht der beste Schulentwurf war oder Entwurf in der Bildung war, sondern dass Technologie uns auch helfen kann, hier wieder Fortschritte zu machen. Und habe mir vor einigen Wochen meine Dissertation wieder vorgenommen, wo ich vor 10 Jahren, oder es ist schon länger her jetzt, über 10 Jahre, einige Fragen gestellt habe, wie wir auch Technologie besser im Bildungsbereich nutzen können. Und bin dort auf einige spannende Aspekte gestoßen, die vielleicht heute wieder relevanter werden, wenn wir uns Bildung und auch Technologie anschauen. Aber nicht nur diese Kombination, sondern auch, was wir unterrichten, beziehungsweise, wie du schon eingangs beschrieben hast, dass wir uns Zukunftsfähigkeiten anschauen, wie Empathie, Kreativität, Selbstvertrauen und Mut und wie wir das sozusagen auch wieder in dem Bildungssystem in den Vordergrund stellen können.
Ich glaube, ich muss dich tatsächlich nochmal einladen, Frederik, weil das sind ja ganz spannende Fragen. Also diese Frage Zusammenspiel, neue Technologien, wie kann das Bildung in der Zukunft verbessern oder was gibt's da dann, was für neue Modelle kann man denken, ist ja eine ganz faszinierende Frage, die wir uns auch bei uns, bei von morgen sehr, sehr stark immer wieder stellen und mit der wir uns befassen. Also da komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Jetzt bist du auch seit 10 Jahren im Silicon Valley und das heißt ja immer, dass die großen Innovationen oder viele große Innovationen aus dieser Ecke kommen. Woran glaubst du, liegt das? Und was können wir hier in Europa uns davon abschauen und davon lernen?
Ich bin der festen Überzeugung, dass Innovationen überall entstehen können. Mhm. Wir sehen es gerade in der heutigen Zeit, wenn die Welt pausiert hier sozusagen und die Möglichkeit hat zu reflektieren, das Niveau an Experimenten und Experimentieroffenheit beziehungsweise Experimentierfähigkeit einfach unglaublich hoch ist. Das heißt, wir sehen hier in verschiedensten Industrien verschiedene Menschen, verschiedene Teams, aber auch Organisationen hier probieren einfach neue Dinge aus. Und eingangs habe ich das mit einem sogenannten Turbo Boost beschrieben. Und ich glaube eben genau auch dieser Turbo Boost, den wir jetzt erfahren, dass Menschen einfach Dinge anders machen, Dinge neu machen, aber auch Lust haben zu experimentieren, mal auszuprobieren, ist für mich unglaublich spannend. Und wenn wir so eine Welt mal beschreiben, die vielleicht mit BC, also Before Corona, beschrieben werden kann, haben wir gesehen, dass in dieser Welt wollte jeder innovativ sein. Jetzt in unserer aktuellen Situation muss jeder innovativ sein. Und meine Frage wäre dann sozusagen, AC, after Corona, kann jeder weiterhin innovativ sein? Was sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, um weiterhin auch unser Potenzial entfalten zu können, innovativ zu denken und zu handeln? Und ich glaube, wir erleben gerade, dass wir unsere Denkweise ein Stück weit neu programmieren, dass wir vielleicht schneller aus Problemen auch Chancen formulieren. Und da möchte ich eben auch helfen, meinen Beitrag zu leisten, dass wir eben schneller aus einer Situation, wo wir Probleme sehen und angstverhaftet sind, eben Chancen zu formulieren, um sozusagen neue Experimente, neue Ideen auch schneller in die Realität zu übersetzen, um hoffentlich eine bessere Welt auch morgen zu gestalten. und jeder daran teilhabt, eben genau auch diese Welt auch mitzugestalten.
Du hattest gesagt, dass eine Sache, die dir auch besonders wichtig ist im Umgang mit den Studenten, dass sie auch rausdestilliert, was die richtigen Fragen sind. Und du hast doch viel über den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gesprochen. Also da geht es ja schon auch darum zu schauen, wie wir unsere Welt und unseren Planeten nicht ausbeuten. Es ist aber so, Innovationen sind ja per se erstmal nicht gut. Also es gibt ja auch viele Innovationen, Dinge, die entstanden sind, bei denen wäre es vielleicht besser, wenn die nicht erfunden worden wären. Was macht denn für dich oder wie unterscheidest du, ob eine Innovation gut oder schlecht ist? Und hast du vielleicht auch schon mal selber was entwickelt oder eine Idee gehabt, wo du sagst, okay, die steckst du lieber wieder in die Schublade, um die Welt davor zu bewahren?
Ja, das ist eine spannende Frage. In meiner Arbeit geht es weniger um die Innovation, es geht mehr um die Person sozusagen, die innovativ denkt und handelt. Es geht mir also um sozusagen den Erfindergeist bei Menschen. Und es wäre, glaube ich, vermessen, in meiner Position oder in meiner Rolle auch zu sagen, ich bewerte jetzt Innovationen, ob sie gut oder schlecht sind. Oder auch zu entscheiden, welchen Fragen wir nachgehen sollen. Ich möchte sozusagen Menschen helfen, über Empathie, expansives Denken, aber auch Experimentierfähigkeit für sich die richtigen Fragen zu finden und dann eben auch innovative Lösungen zu entwickeln und diese dann auch in die Realität zu übersetzen. Mir geht es also darum, diese Fähigkeit bei Menschen zu entwickeln, aber auch in Organisationen zu entwickeln, innovativ zu denken und zu handeln, damit wir hoffentlich schneller in die Zukunft schreiten können. Weil ich kann es eben kaum erwarten, in der Zukunft zu leben, weil ich davon überzeugt bin, dass die Zukunft besser aussieht, dass die Zukunft auch nachhaltiger wird, dass die Zukunft eben auch eine Zukunft wird, wo wir in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der Bildung, auch in anderen Bereichen Technologie besser nutzen können, als auch uns hilft, wieder auch respektvoller vielleicht auch mit unserem Planeten umzugehen. Für mich jetzt eben auch hier in den Santa Cruz Mountains in unserer Umgebung spannend zu sehen, wie man auch persönlich solche Experimente auch durchführen kann. Wir haben sozusagen unseren eigenen Wasserzugang jetzt und unseren eigenen Brunnen gegraben, aber auch wir versuchen mit anderen Mitteln und Wegen, ob das über Solarstrom ist, auch nachhaltiger sozusagen einen eigenen Lebensstil zu leben. Wir sehen es natürlich auch bei Menschen weltweit jetzt, dass das Gardening, sozusagen Garten wieder im Fokus steht, wie man sozusagen eigenes Gemüse, auch eigenes Obst anpflanzen kann, wie man nachhaltiger vielleicht auch mit Ressourcen umgehen kann. Und das ist für mich unglaublich spannend zu sehen. Ich glaube, wenn jeder bei sich selber anfängt, hier auch einmal nachzudenken, wie kann man nachhaltiger leben, dass das auch wieder andere inspiriert, die dann wieder viel nachahmen und sagen, okay, ich kann vielleicht auch mal auf meinem Balkon oder in meinem Garten anfangen, mein Beet zu bearbeiten, um auszuprobieren, wie man sich auch selber wieder nachhaltiger ernähren kann. Und ich glaube, wenn man im Kleinen dort anfängt, dann sehen wir schon, dass sich sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr schnell auch bewegen wieder für mich in die richtige Richtung.
Da waren jetzt viele schöne Gedanken mit dabei. Danke, Frederik. Ich möchte abschließend dir noch eine persönliche Frage stellen, würde mich total freuen. Ich meine, jetzt hast du viel von Nachhaltigkeit gesprochen, noch darüber, dass du dich freust, in der Zukunft zu leben oder es gar nicht erwarten kannst, weil du glaubst, dass die Zukunft noch besser sein wird als der Ort, an dem wir jetzt leben. Und ich würde mich freuen, wenn wir es da jetzt schaffen, möglichst konkret zu werden bei dieser Frage, weil du sprichst viel von exponentiellem Wachstum, auch mit großer Begeisterung, und dass wir mit der eigenen Kreativität auch unsere Zukunft gestalten können, dass wir da wirklich einen Einfluss haben. Was sind ganz konkrete Dinge, auf die du dich in der Zukunft freust, die dich dazu verleiten, zu sagen, die Zukunft wird besser sein als die Welt, wie wir sie gerade erleben?
Für mich wäre es schön zu sehen, wenn wir alle gemeinsam, da spreche ich von allen Menschen, dass wir weiterhin den Mut haben, Dinge auszuprobieren, Dinge vielleicht etwas anders zu machen, um Zukunft so zu gestalten, wie wir sie uns vorstellen, wie wir sie uns wünschen. Dass wir weniger aufeinander mit Finger zeigen und sagen, hier macht es jemand falsch oder macht es jemand anders, sondern eher auf uns selber uns richten und sagen, wie können wir Teil einer Zukunft sein, die wir besser erachten? Wie können wir Teil dieses Fortschritts eben auch sein?
Es gibt in der Newsroom-Serie diese ganz bekannte Szene, ich weiß nicht, ob du die kennst, da sitzen zwei Professoren und ich weiß nicht, wie dieser Schauspieler heißt, ein blonder Schauspieler, auf der Bühne und dann steht, der Reporter sagt dann zu diesem Mann, diesem blonden Mann, die Szene wurde Millionen Male geklickt, so I wish me one human moment from you und ich würde mir das von dir noch zum Schluss auch wünschen, dass du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass wir alle Zukunft gestalten können und dass du dir wünschst, dass der Experimentiergeist und die Freude der Menschen Zukunft aktiv mitzugestalten auch entsteht. Und wenn ich dich jetzt aber frage, Frederik, wie willst du die Zukunft gestalten? Was ist dein Bild? Was ist dein Wunsch? Gib mir da noch einen letzten Gedanken und den Hörern noch einen letzten Impuls mit auf den Weg, der von dir aus deinem Herzen kommt.
Ich wünsche mir eine Zukunft, in der Menschen ihren Erfindergeist dazu nutzen, um eine fairer, nachhaltigere und bessere Umgebung zu schaffen. Ich wünsche mir eine Zukunft, die für alle Menschen besser ist. Das ist, glaube ich, so mein Statement, das ich hier so stehen lassen möchte. Möchte dann auch gerne die Chance hier zu nutzen, diese Episode einer ganz besonderen Person aus meiner Familie zu widmen, die gerade mit einer Krankheit kämpft und ihr hier auch viel Mut, viel Optimismus auch für die Zukunft zu wünschen.
Frederik, vielen Dank. Danke für den Austausch. Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal connecten, um manche Themen noch tiefer zu besprechen. Umgang, Technologie, Bildung, also da gibt es viele faszinierende Sachen. Ich wünsche dir, deiner Family erstmal alles Gute. Liebe Grüße nach Santa Cruz und danke dir für den Austausch.
Super, vielen Dank, Jonathan, für den spannenden Austausch und wir sehen uns in der Zukunft.